Heute kommt das Video über das Böse, was ich jetzt schon ein paar Mal angekündigt habe. Und ja, dieses Böse ist durchaus real, ist nicht irgendetwas Fiktives. Und es umgibt uns und es durchdringt unsere Gesellschaft. Und wir sollten aufpassen, dass wir uns von diesem Bösen fernhalten. Heute gibt es eine Buchvorstellung, Das Böse entschlüsselt, wissenschaftliche Strategien für eine moralische Welt, von einem Autor Alexander Benesch. Und ich habe die Erlaubnis, aus diesem Buch vorzulesen. Habe ich hier so, ich weiß nicht, 4, 5 Seiten, damit Sie ein bisschen erkennen können, wie der Autor schreibt und ja, wie das da so an Sie rüberkommt. Ich möchte ein Beispiel aus meiner Freundschaft benennen, ist jetzt auch schon 15 Jahre ungefähr her. Da fragte uns eine Freundin, was sie denn nun machen solle. Sie hätte ein befreundetes Ehepaar und denen hätten sie jetzt beim Umzug geholfen und dies und das und jenes gemacht. Und jetzt wollten sie dann umziehen und wollten gerne von denen Hilfe haben. Da hatten die keine Zeit. Oder er hatte da keine Zeit und für Möbel braucht man dann ihn. Und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir das nächste. Und nein, da hat er auch keine Zeit. Am dritten hat er auch keine Zeit. Und gut, dann haben sie sich jemand anderen gesucht und haben das dann gemacht. Und jetzt auf einmal, oder damals, kam der schon wieder und bräuchte dann Hilfe. So, haben sie natürlich mich gefragt, was soll ich denn jetzt tun und so, dann muss man doch helfen. Und habe ich gesagt, nee, pass auf, das sind Leute, die nehmen nur, die geben nicht. Du hast ihm mehrere Möglichkeiten gegeben und er macht nicht und er will nur von dir und wird nicht geben. Also der hat da in Bezug auf seine Empathie dir gegenüber eine gewisse Störung und das solltest du jetzt dich hier nicht unterbuttern lassen, dem schon wieder helfen und nachher wieder nicht geholfen kriegen. Das tut dir selber nicht gut und da sollte man dann doch drauf verzichten. Ist es jetzt ein böser Mensch? Nein, es ist ein egoistischer Mensch. Jemand, der um sein eigenes Fortkommen ja, bemüht ist, aus welchem Grund auch immer, und anderen Menschen an dieser Stelle ja, das Gleiche nicht zuteil werden lassen will, kommen lassen will, weil er es einfach wahrscheinlich nicht spürt, nicht sieht und nicht bemerkt. Und ja, meint damit in seinem eigenen Fortkommen da behindert zu werden, ne, weil er jetzt auf einmal dann am Wochenende da jemandem hilft und nicht selber weiterkommt. Böse wird es erst, sagen wir mal so, diese egoistische, egozentrische Sache ist ja notwendig, damit jeder so richtig böse ist. Aber es reicht nicht aus, es muss noch mehr dazukommen. Und vielleicht, dass man im Hintergrund dann oder hinter ihm dann sagt, der hat mir nicht geholfen und so weiter und so. Dass man also da dann über Leute schlecht redet und einem dann was Böses will und so und einem versucht zu schaden, weil man nicht geholfen bekommen hat und solche Dinge. Da ist dann die Sache schwierig, da, ja, schwierig, gut. Wer gläubig ist, der kennt das Konzept des Teufels, zumindest mal in der westlichen Kultur. Und das Böse, das lauert überall, um einen zu verführen. Allerdings ist das aus meiner Sicht eine milde Form des Bösen, weil man sich ja dann dagegen wehren kann und einfach dem Bösen nicht folgt, wenn der Mensch dann nun stark genug ist und dem Glauben nun besonders stark zugeneigt ist. Wichtig ist, dass Sie einen moralischen Kompass haben, dass Sie wissen, was böse ist und was nicht böse ist. Und wenn man sich die Skandale in so manchen Kirchen anschaut, dann sieht man auch dort, innerhalb der Kirchen, die hier das Gute predigen und so weiter, das richtig Böse, aber abgrundtief, ne? Das Böse vergreift sich an Minderjährigen, eine ganz furchtbare Geschichte. Und statt man sich statt dass sich die kirchliche Obrigkeit um hier eine Bestrafung und ein Zuführen der weltlichen Bestrafung kümmern würde, also eine Verurteilung der Delinquenten hier an dieser Stelle ja, dann helfen würde, sieht man an vielen Stellen das genaue Gegenteil, dass hier sogar der Schutz der Kirche da ist und dass dieses Kirchenrecht über das weltliche Recht gestellt wird, was uns überhaupt nicht in meinem Sinne ist. Darf man sich fragen, warum das so passiert? Ist vielleicht das Böse bereits so weit fortgeschritten, auch in diesen Kirchen, dass ja, es von den Bösen beherrscht wird? Ja, wie viel Böse gibt es? Und haben die einen Drang nach oben? Werden wir gleich sehen. So, dann gibt es zwei Dinge, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Da habe ich mal ein Video gesehen, ein relativ kurzes Video von einer Psychiaterin. Und die hat das sehr plakativ beschrieben, was nun Psychopathen sind und was Soziopathen sind. Ne? Und ich möchte jetzt hier so ein paar Definitionen zum Besten geben, damit Sie Psychopath und Soziopath ein bisschen verstehen. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist auch nicht hier dazu da, dass das nun ausdiskutiert wird und nein, sondern es soll Ihnen nur zeigen, in welche Richtungen das geht. Dieses Böse, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie viel, viel mehr davon dann verstehen. Psychopathie, Zitat aus dem Wiki, Psychopathie bezeichnet heute eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen mit dem weitgehend oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Psychopathen sind auf den ersten Blick mitunter charmant. Sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Zitat Ende. Und wenn man so weiterliest und sucht, es gibt erfolglose Psychopathen. Also wird es auch erfolgreiche geben. Und diese erfolglosen Psychopathen fallen durch antisoziales Verhalten auf und bergen ein Risiko zu Gewalttaten. Demgegenüber stehen die erfolgreichen Psychopathen, die unauffällig im Bereich des straffälligen Verhaltens sind. So, also das ist der Hauptunterschied. Die einen kriegst du, die anderen kriegst du nicht. Und warum? Weil die einen dumm sind und die anderen nicht. Hat jetzt mit Intelligenz nichts zu tun. Nicht kriegen lassen ist die Devise. Ne? So, und wo findet man denn nun die meisten Psychos? Nun, in den Gefängnissen. Die Gesellschaft hat schon mitbekommen, wer das ist und wie man die kriegt. Ne? Also da findet man die meisten. Und Zahlen bis über 20% der Gefängnisinsassen machen hier die Runde. Wo noch? Jetzt wird es also schwierig. Man findet sie besonders oft in der Politik. Hüstel, ja. Und in den Management-Ebenen der Konzerne. Und wer hätte das gedacht? Ne? Da, wo die Leute am Rad drehen, wie so der Volksmund sagt. Da sind diese Leute überproportional anzutreffen. Dieses Machtstreben auf dem Rücken von anderen Menschen, das zeichnet sich diese Leute, wir nennen das im Volksmund Ellenbogengesellschaft, das zeichnet diese Leute dort auf. Wer da also ein bisschen mehr lesen will, gebe ich eine Webseite hier, hellobetter.de. Da gibt es einen Blog und da wird also über Psychopathen an diesem Blog gesprochen und war mir ziemlich eingängig. Therapie ist möglich seit neuestem Wissen, aber sehr schwer mit extrem vielen Rückfällen, dass man bislang immer von Unheilbarkeit von Psychopathie gesprochen hat, warum die dann am Ende alle im Gefängnis landen. So, das waren nur die Psychopathen. Jetzt kommen wir zu den Soziopathen. Was ist denn das? Hier wieder Wiki, Zitat. Am ehesten ist Soziopathie mit dem modernen Begriff der dissozialen Persönlichkeitsstörung oder antisoziale Persönlichkeitsstörung gleichzusetzen. Die Soziopathie als Persönlichkeitsstörung ist dabei die primäre Störung. Durch eine posttraumatisch-zerebrale Schädigung kann eine sekundäre erworbene Soziopathie auftreten. Das sind Leute, die haben Übles erlebt, durch andere Personen, durch die Gesellschaft, durch Eltern und, leiden darunter ganz gewaltig und wollen, dass andere Leute dieses Leid auch erleben, dass sie nicht allein in ihrem Leid sind. So, das ist also jetzt sehr, sehr pauschal. Wie gesagt, legen Sie nicht auf die Waagschale. Die Soziopathen haben also ein erworbenes Trauma, welches sie ja an der Gesellschaft, an anderen ausleben. Mir geht es schlecht, dir soll es also auch schlecht gehen. Ich bin weder Psychologe, noch Psychiater, noch Psychotherapeut, habe da auch keine Ausbildung mitgemacht. Ich habe mich allerdings öfter mit welchen unterhalten, haben wir in der Bekanntschaft. Und ich habe mir als Ingenieur, rational denkend, ein Gedankengebäude so konstruiert, dass ich damit in der Wirklichkeit zurechtkomme mit diesen austickenden Leuten. Ne? Die Spezialisten werden da viel, viel tiefere, weitgehendere Erklärung haben, aber das soll nicht Teil dieses Videos sein, das wollen wir hier nicht diskutieren. Was tue ich persönlich, wenn ich Psychos begegne? Ich halte mich fern von ihnen. Was soll man auch anderes tun? Man ist nicht ausgebildet, man kann denen auch gar nicht helfen. Im Zweifelsfall kommst du da noch in den Fokus von den Typen, ne? Also da vorsichtig und alles, was man tun kann, ist den Opfern helfen. So, wie unsere Freundin dort geholfen haben, einfach gesagt haben, hilft dem nicht. Und wenn der merkt, dass du ihm nicht hilfst, dann wird er dich in Frieden lassen. Und siehe da, der kam nicht mehr. Ne? Hat er gemerkt, oh, da kann er nicht mehr melden. Bringt nichts, komme ich nicht mehr. Ne? So war das. Und diesen Opfern muss man echte Empathie zuteil werden lassen, damit sie merken, dass es Menschen gibt, die mit ihnen an dieser Stelle leiden und wirklich Besseres mit ihnen im Sinn haben. So, das war jetzt eine längere Einleitung, damit Sie so ungefähr das Umfeld dieses Buches schon mal so ein bisschen angekratzt haben. Viele Menschen werden das jetzt ja das erste Mal so an dieser Stelle hören. Und jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so eine Sache, die wird tatsächlich öfter mal verschwiegen. Wir alle wissen, dass es diese Psychos gibt. Und wir alle sind auch mal solchen Leuten begegnet. Und falls nicht, nun, Sie können jeden Tag aufs Neue in unserer politischen Arena solche Leute bei der Arbeit sehen, ne? Gar keine Frage. Und bitte kommen Sie jetzt hier in dem Video nicht mit einzelnen Personen, die Sie hier zitieren und hinweisen und so weiter. Ich muss dann Ihre Kommentare dann löschen, weil der Digital Services Act, der da kommt, der die Unversehrtheit der politischen Klasse hier garantieren soll, würde mir hier die Sache schwer machen. Also verklausulieren Sie das, wenn Sie das loswerden wollen. Aber gehen Sie nicht auf einzelne Personen ein. Müssten wir an dieser Stelle dann löschen. Ein Zuseher hat mir dieses Buch, was ich jetzt gerade am Anfang schon mal genannt habe, zukommen lassen, zusammen mit noch ein paar anderen. Hochinteressant. Und einen Link zu dem Buch zum Kauf finden Sie unten in der Beschreibung. Und der Autor Alexander Benesch hat dieses Buch ohne Verlag geschrieben, beziehungsweise dieser Verlag recenter.com, das ist auch seine Webseite, wo es eine ganze Menge zu lesen gibt, hat mir also erlaubt, dann daraus vorzulesen. Und die Inhalte dieser Webseite sind schon sehr speziell. Da ist also ja, kritisches Lesen angesagt. Mit vielem, was dort steht, gehe ich nicht d'accord. Aber so ist es nun mal im Leben. Sie müssen sich die wichtigen Dinge von verschiedenen Seiten zusammenklauben, sie in ihr Bild mit einbauen, wenn es für Sie nun schlüssig ist, und dürfen nicht einfach sagen, der hat das und das gesagt, also lese ich alles andere auch nicht durch. So funktioniert die Welt nicht. Wenn Sie sich vor der Vielfalt, von der Vielfalt ausschließen, werden Sie schlechtere Ergebnisse erzielen. Dieses Buch ist die Anleitung, wie Sie diese Psychotypen erkennen können und wie Sie sich von denen fernhalten können. Das ist eine tiefe Zusammentragen von Fakten, von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, womit Sie wirklich diese Psychos erkennen. Manche erkennen Sie sofort, die erkennen wir alle. Ja, gut, aber manche halt erst auf den zweiten Blick oder gar auf den dritten Blick oder gar nicht. Und das ist das Gefährliche. Es gibt keinen One-Stop-Shop für Gesellschaft, für Gesellschaftswissen. Zu sagen, alles das, was von der und der Partei kommt, ist genau das Richtige. Und wenn man dem folgt, dann klappt das in der ganzen Gesellschaft. Oha, bestimmt nicht. Ne? Oder diese Wissenschaftstheorie ist genau das und dem verfolgt man und dann haben wir das. Nein, so ist es auch nicht. Ne? Es gibt welche Dinge, die ich hier öfter mal nenne, die sind immer der Weg ins Verderben. Ne? Die Roten sind schuld. Aber Sie müssen sich aus den verschiedensten Dingen Ihr Wissen zusammenklauben. So kann man auch von den Roten sich was zusammenklauben. Ne? Ganz wichtig. Und am besten geht es, wenn Sie Bücher lesen, die sich sehr, sehr tief in eine Materie hineinknien, weil Sie dann ein umfassendes Ding bekommen, das gegeneinander abwägen können und damit dann am Ende sagen können, ja, da gehe ich mit ein, da gehe ich nicht mit ein. Und was dann immer irgendwo in irgendeinem kurzen Artikel, in einem 5-Minuten-Video irgendwo auf YouTube, auf TikTok oder sonst wo kommt, können Sie sagen, brauche ich gar nicht angucken, ich weiß genug in diesem Umfeld, um damit dann klarzukommen. So, jetzt kommen wir dann zum Vorlesen. Und es geht los gleich am Anfang mit einem der ersten Kapitel nach dem Vorwort zur Neuauflage. Das Auto, das nicht fahren kann, heißt dieses Kapitel. Und das soll sich darauf einstimmen, wie es heutzutage in der klinischen Psychologie und Psychiatrie und so weiter zugeht. Jetzt geht's los. Zitat. Wenn man ein stimmiges Gesamtkonzept erstellen will, um das extrem Böse zu verstehen und nachhaltig aus unserer Zivilisation zu tilgen, braucht man dafür viele einzelne Komponenten. Es ist ungefähr so wie mit einem Auto, das einen Motor braucht, ein Getriebe, Räder, Achsen oder Radaufhängungen, Karosserieteile, Fenster, eine Batterie, Bremsen, eine Lichtmaschine und so weiter. Jede dieser Komponenten besteht wiederum selbst aus mehreren Einzelteilen und alles muss in der richtigen Anordnung montiert sein und eine gewisse Fertigungsqualität haben, weil ansonsten beispielsweise das Getriebe nicht funktionieren würde und keine Kraft vom Motor an den Rädern ankäme. Unser Gesamtkonzept für das Böse muss demnach aus mehreren Einzelkomponenten bestehen, wie unter anderem der Psychologie, Neurologie, Sozialwissenschaften, Evolutionsbiologie, Genetik, Politikwissenschaft, Geschichtsforschung und der Rechtswissenschaften. Kein einzelner Mensch kann gleichzeitig in all diesen Fachgebieten ein studierter Experte werden, aber das ist auch gar nicht notwendig. Sind die Teile erst einmal zusammengesetzt, kann das Gesamtkonzept bis zu einem gewissen Grad auch von Nicht-Akademikern benutzt werden, genauso wie Nicht-Ingenieure ein Auto fahren können. Schon mal ein guter Ansatz. Stellen Sie sich vor, wie verrückt es wäre, wenn die Entwickler von Getrieben missgünstig und misstrauisch auf die Entwickler von Motoren herunterschauen würden und sich weigerten, enger zusammenzuarbeiten. Die Entwickler von Achsen und Radaufhängungen wiederum hielten sich für die einzige wahren Genies und sehen nur wenig Nutzen bei Motoren und Getrieben. Natürlich dürften normale Menschen, die überhaupt keine Ingenieure sind, nur ganz selten und unter Aufsicht eines echten Getriebe zu Gesicht bekommen und anfassen. In den Schulen lehrt man den Schülern ein paar vereinfachte Schaubilder von Motoren und wie der Erfinder des Motors hieß, ohne jemals wirklich einen echten Motor in das Klassenzimmer zu bringen. Über Getriebe und ein paar andere essentielle Autokomponenten lehrt man gar nichts, weil die Schüler das nicht bräuchten. Dann wäre noch die Qualität der hergestellten Motoren und Getriebe und andere Teile oft fehlerhaft, worüber sich die Ingenieure der jeweiligen Komponenten auch untereinander heftig streiten. Gerade die leitenden Ingenieure sind verbissen, arrogant, kontrollierend und ohne Fehlereinsicht. Glauben Sie, dass unter solchen Umständen jemals ein Auto entstanden wäre und dass zuverlässig massenhaft solche Autos hätten gebaut werden können, die auch ohne Ingenieurstudium im Alltag zu bedienen sind? Wohl kaum. Sie würden sich lauthals beschweren über das Chaos und hoffen, dass es jemandem gelingen würde, ein paar anständige und fähige Ingenieure für unterschiedliche Komponenten anzuheuern, an einen Tisch zu bringen und endlich ein funktionierendes Auto zu bauen. Ein ähnliches Chaos finden wir bei den Wissenschaften, die sich mit dem Zusammenleben der Menschen beschäftigen und uns erklären sollen, wie es uns gelingen kann, nicht in Elend, Bösartigkeit, Ausbeutung und Krieg zu versinken. Diese einzelnen Wissenschaften wurden zu umzäunten und vergifteten Lagern, die wiederum in weitere kleinere, ebenso umzäunte und vergiftete Lager unterteilt sind. Einige Normalbürger interessieren sich überhaupt nicht dafür und erwarten aber gleichzeitig, dass sie immer einigermaßen sicher und wohlbehütet sein werden und einen gewissen Lebensstandard genießen. Andere Bürger nehmen allerdings das Böse in unserer Zivilisation wesentlich deutlicher wahr und beginnen, sich für Politik, Geschichte, Philosophie oder Religion zu interessieren, in der Hoffnung, dort endlich die Antworten zu finden, dem richtigen Lager beizutreten und endlich das Böse bekämpfen zu können. Sind Sie erst einmal mit Begeisterung einem Lager beigetreten und schwingen die jeweilige Fahne, verfallen Sie schnell dem Irrglauben, die Universallehre zu besitzen. Stellen Sie sich einen Ingenieur vor, der alleine mit seinem begrenzten Fachwissen die Mobilität revolutionieren will. Hurra, ich kenne nun die Geheimnisse der Automatikgetriebe und bin nun unglaublich schlau. Automatikgetriebe werden alles revolutionieren. Ich weiß natürlich, dass diese Rechthaber mit ihren Schaltgetrieben einer abweichenden Irrlehre anhängen und ich werde nicht ruhen, bis diese unsäglichen Verfechter von Motoren und Achsen endlich überwechseln in mein Feld der Automatikgetriebe. Man würde wohl einen Platz im Irrenhaus für ihn reservieren. Die jeweiligen etablierten Lager sind mehr oder weniger getrieben von engsternigen Gruppendenken, ungesunden Hierarchien, Irrtümern, bewussten Falschinformationen und sehr, sehr heiklen Anführern. Um unser Gesamtkonzept für die wirksame und nachhaltige Bekämpfung des extrem Bösen in unserer Gesellschaft zu erstellen, müssen wir also verschiedene Einzelkomponenten und Einzelteile untersuchen, dabei engstirniges Gruppendenken, Falschinformationen und den Einfluss schädlicher Individuen herauszufiltern. Und im letzten Schritt müssen wir die Einzelkomponenten richtig zusammensetzen. Das zeigt jetzt eine erhebliche Kritik an den ganzen Wissenschaften, die sich gerade so um den Inhalt unseres feuchten, grauen neuronalen Prozessors hier kümmern. Das Deutlichste, jetzt nächstes Kapitel deutlich weiter, Das deutlichste und am einfachsten zu verstehende Beispiel für die Psychopathie sind die berühmten Serienkiller, deren Geschichten von Hollywood verfilmt und in unzähligen Dokus verarbeitet wurden. Figuren wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer inspirierten die Fantasie von Drehbuchschreibern und Krimiautoren, die wie am Fließband die ewig gleichen Geschichten erzählen über kreative Killer, die die Ermittler bis zum Showdown hinters Licht führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ihrem Leben einem Hollywood-reifen Serienkiller zum Opfer fallen, tendiert gegen Null. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sie in ihrem Leben einem gewöhnlichen Psychopathen zum Opfer fallen, ist deutlich höher. Bei mindestens 1% Psychopathen in der Bevölkerung, bei weiteren geschätzten 5% schweren Narzissten, das ist die Vorstufe zum Psychopathen, ist es garantiert, dass sie regelmäßig auf solche Leute stoßen werden, auch wenn das nicht unbedingt automatisch bedeutet, dass sie in jemandes Folterkeller oder Gefriertruhe landen. In der berühmten Verfilmung des Romans »Das Schweigen der Lämmer« spielt Anthony Hopkins den stereotypen psychopathischen Serienkiller, wie Hollywood ihn gerne darstellt. Extrem intelligent und faszinierend diabolisch. In Wirklichkeit sind Serienkiller meist nur durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich intelligent und ihre Taten sind meistens nicht sonderlich filmreif. In Filmen und Fernsehsendungen muss der Killer immer irgendwie ausgefallen und besonders sein. Mal tötet er in einem bestimmten Kalendermuster, das andere Mal stellt er irgendwelche kreativen Sachen an mit den Leichen. Solche Fälle gibt es zwar, aber sie sind die Ausnahme. Der Großteil der Psychopathen verteilt sich auf die Breite der Gesellschaft, ob nun Beamte oder Angestellte oder Manager, Mann oder Frau, alt oder jung. Sie sind überall. Auch dann, wenn sie keine Killer sind, betätigen sie sich auf eine andere, destruktive Weise. Das ist das Hauptproblem, dass diese Psychopathen destruktiv sind. Dass sie für ihre persönlichen Dinge, die sie machen, wirklich destruktiv sind. Die Psychologen sehen es oft überhaupt nicht gerne, wenn Leute ohne Psychologiestudium versuchen, über solche Themen nachzudenken. Ich brauche aber auch kein Ingenieurstudium, um Auto fahren zu können. Mein Führerschein und meine Fahrpraxis reichen. Ich muss nicht in der Lage sein, ein Auto entwerfen zu können, sondern ich muss nur befähigt sein, ein Fahrzeug im Alltag zu bedienen. Ich muss Warnzeichen frühzeitig erkennen können, wie Klopfgeräusche vom Motor oder ein Quietschen vom Fahrwerk. Ein Gebrauchtwagen will ich erst gründlich testen und auf Warnzeichen untersuchen, bevor ich ihn kaufe. Kleinere Wartungsarbeiten und Reparaturen kann ich selbst durchführen, mit etwas Übung auch größere Geschichten. Sobald ich aber merke, dass ein Problem meine Fähigkeiten übersteigt, bringe ich das Fahrzeug zu den Experten in die Werkstatt. So ähnlich betrachte ich den Umgang mit der menschlichen Psyche. Viele etablierte Psychologen allerdings wollen die einzigen sein, die sich damit befassen dürfen. Das ist ungefähr so, als dürften nur Mechaniker und Ingenieure Auto fahren, während der Rest von uns zu Fuß gehen muss. Was die Psychologie aber meist vermeidet, ist die Beschäftigung mit dem physischen Objekt, um das sich eigentlich alles dreht, das Gehirn. Viele psychische Störungen lassen sich inzwischen immer besser an Hormonspiegeln oder der Hirnaktivität messen und sogar genetisch erklären. Man geht davon aus, in den nächsten 10 bis 15 Jahren das menschliche Gehirn komplett entschlüsselt und verstanden zu haben. Da gibt es ja diese verschiedensten Ansätze, wissenschaftlichen Ansätze hier, Gehirne im Computer zu simulieren und ja, nachzubauen. Ne? So, jetzt kommt eine etwas schwierige Geschichte, was eigentlich die Problematik dieser Psychologen sehr, sehr gut beschreibt. In meiner Schulzeit am Gymnasium argumentierte ich gegenüber meinem Geschichtslehrer, dass Adolf Hitler offensichtlich alles andere als geistig normal gewesen war. Also aus meiner Sicht ist das ein No-Brainer. Ne? Der Lehrer verwarf diesen Gedanken sofort mit dem Einwand, dass dies ja bedeuten würde, dass Hitler nicht für sein Handeln verantwortlich gewesen wäre. Der Lehrer konnte also weder einen völlig offensichtlichen Psychopathen erkennen, noch wusste er, dass Psychopathen durchaus für ihr Handeln verantwortlich sind. Hätten wir über einen Serienkiller gesprochen, der Prostituierte ermordete und sie an den Leichen verging, wäre der Lehrer sofort überzeugt davon gewesen, dass der Täter ein Psychopath sei. Aber sobald es um einen politisierten und ideologisierten Fall wie Hitler geht, erkennt der Lehrer plötzlich einen offensichtlichen Psychopathen nicht mehr. So, jetzt geht's auf die Schlechtigkeit der Medien ein, wie sie uns gegenüber ja, entsprechende Filme und Serien machen. Traditionell vermieden es die fiktiven Helden in Krimis und Filmen, selbst brutale und hinterlistige Methoden anzuwenden, sondern verließen sich auf ihren Scharfsinn und ihre anderen positiven Eigenschaften. Im Laufe der Zeit präsentierte uns die Popkultur, allerdings zunehmend Helden, in Anführungszeichen, die im psychopathischen Spektrum zu liegen scheinen, wie James Bond oder Jack Bauer, die regelmäßig über Leichen gehen, foltern oder Zivilisten opfern, um ihre Ziele zu erreichen. In der erfolgreichen TV-Serie Dexter ist der Protagonist ein waschechter Psychopath und Tatort-Forensiker, der heimlich Jagd macht auf andere Psychopathen. Wenn die Ermittlungsbehörden überzeugt sind, dass ein Verdächtiger schuldig ist, diesen aber mangels Beweisen nicht drankriegen können, greift Dexter ein und ermordet den Verdächtigen. Heute sind eher noch die Helden von Kinderbüchern wie Harry Potter prinzipientreu, wobei hier die kindgerechten, minderjährigen Helden überhaupt nicht glaubwürdig sind und einen ausgewachsenen Krieg gegen ein psychopathisches Regime gewinnen, ohne dabei einen einzigen Gegner töten zu müssen. Harry schickt seinen Gegnern immer nur Entwaffnungszauber und Ähnliches entgegen, anstatt diese gerechtfertigt zu töten, und nimmt damit regelmäßig in Kauf, dass diese Gegner künftig zurückschlagen und seine Freunde töten. Aber auch im Universum von Harry Potter verläuft nicht alles in Kategorien von Schwarz und Weiß. Der alte Dumbledore entpuppt sich als jemand, der seine Freunde notfalls der Sache opfert. Noch Harry benutzt in Extremsituationen einen Folterzauberspruch. In dem Klassiker Herr der Ringe steht Saurons Ring für Psychopathie und die bedrohten Völker der von Mittelerde, die den Ring zufällig in ihre Hände bekommen, erliegen beinahe der Versuchung, den Ring selbst zu benutzen, um Sauron damit zu besiegen, entscheiden sich aber letztendlich doch dafür, den Ring lieber zu zerstören. Vieles aus der modernen Popkultur vermittelt allerdings nicht mehr eine Lektion wie aus Herr der Ringe, sondern die gefährliche, gegenteilige Sicht, dass wir Helden bräuchten, die halbe Psychopathen sind. Das altbekannte Mantra lautet, normale Menschen können nur deshalb nachts ruhig schlafen, weil sie wissen, dass in ihrem Interesse brutale Männer Gewalt anwenden gegen Bösewichte. Eine ganz, ganz schwierige Situation, die wir mehr und mehr in unseren Medien sehen. Natürlich braucht man für den Kampf Kämpfer, aber brauchen wir psychopathische Kämpfer und psychopathische Befehlshaber? Ab wann werden wir kontrolliert von brutalen Männern und können nachts nicht mehr ruhig schlafen? Eine berechtigte Frage. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Da geht es einmal jetzt um diese guten Wilden. Genau. Britische Forscher studierten frühzeitig mit großem Interesse die verschiedenen abgelegenen Urvölker in den Kolonien, um neue Erkenntnisse zu erhalten über die Funktionsweisen und Dynamiken in menschlichen Gesellschaften, um wiederum effektivere Kontrollmechanismen für das Empire zu entwickeln. Anthropologische Studien an verschiedenen Buschvölkern zeigten große Unterschiede im Hinblick darauf, wie harmonisch die Stammesmitglieder miteinander kooperierten und wie gut sie sich um ihre Kinder kümmern. In Gegenden, wo die Nahrungsbeschaffung leicht und das Klima angenehm ist, bemerken die Forscher schlechte Kooperationen und eine dürftige Fürsorge für Kinder. Der Nachwuchs wird vielmehr sich selbst überlassen und die Männer haben kein Interesse an ihm. In diesen Gesellschaften spielen gegenseitig Täuschung, Gewalt und Schummelei eine viel größere Rolle. Die Yanomami-Indianer im nördlichen Brasilien arbeiten nur 3 Stunden am Tag, brechen Regeln, wenn es ihnen nützt, eignen sich per Zwang Frauen an und haben eine Kultur, die Aggression fördert und zelebriert. 30% aller männlichen Todesfälle bei den Yanomami sind auf Gewalteinwirkung zurückzuführen. 44% aller Männer, die älter als 25 Jahre sind, haben schon mindestens einen Menschen getötet. Die Gewalttätigen haben mehr Kinder und mehr Frauen. Andere Naturvölker, die unter widrigen und kalten Naturbedingungen leben mussten, demonstrieren ein erheblich höheres Maß an friedlicher Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele, arbeiteten wesentlich länger und sorgten sich liebevoll um die eigenen Kinder. Der Grund scheint nahezuliegen. Schummeleien und unnötige Reibereien kosten wertvolle, knappe Ressourcen und gefährden die ganze Gruppe. Jo, wie gut geht's uns heute? Sollten wir mal drüber nachdenken. Studien an eineiigen und zweieiigen Zwillingen brachten erstaunliche Ergebnisse hervor. Es gibt tatsächlich einen starken genetischen Einfluss auf antisoziales Verhalten und Kriminalität in Höhe von rund 50%. Umweltfaktoren wie etwa das Elternhaus, der Freundeskreis und die materielle Versorgung machen die andere Hälfte aus. Eine beeindruckende Bandbreite an verschiedenen Studien aus vielen Ländern bestätigt einen unmissverständlichen Zusammenhang zwischen der DNA und späterem kriminellen, antisozialen Verhalten. So, und dann geht es relativ tief in die entsprechenden Hormone hinein und dass man dann mit Hormongaben tatsächlich Psychopathen helfen kann, nicht mehr so psychopathisch zu sein, wie sie tatsächlich ohne diese Hilfe von künstlichen Hormonen oder naturidentischen Hormonen, die man dann verabreicht, tatsächlich werden können. So, ein Buch, was zu lesen sich lohnt. Und Sie werden mit nahezu und mit hoher Wahrscheinlichkeit anschließend in der Lage sein, die entsprechenden Irren in ihrer Umgebung dann auch erkennen zu können. Und darum soll es ja gehen. Sie sollen hier lernen, Auto zu fahren, und sie sollen nicht irgendjemanden versuchen zu therapieren. Ja, um Gottes Willen, bloß nicht. Sondern sie müssen sich von denen fernhalten. Sie müssen sich in andere Zirkel begeben, dass sie aus diesen psychopathischen, soziopathischen Kreisen herauskommen. So, das soll es gewesen sein. Sehr schön zu lesen, sehr zu empfehlen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.